Ihr Lieben, ich möchte heute ein bisschen, das ist nur sehr, sehr ausschnitthaft, reden über das Prophetische. Wir haben ja nächste Woche wieder eine prophetische Konferenz und da wird ja auch wieder vieles freigesetzt an prophetischem Reden, persönlich zu Einzelnen, für eine Region, für eine Gemeinde, was auch immer. Das ist ein wichtiger Teil dessen, was in der Bibel steht. Ich möchte es nur umschreiben oder einbetten, diese Gedanken, die ich jetzt aussprechen möchte, in einem Wort, das der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher Brief geschrieben hat, wo er zum Ausdruck bringt, wo er sagt, prophetisches Reden verachtet nicht. Zweiter Satz, prüft aber alles und das Gute behaltet. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Ihr Lieben, es ist auch so, dass wir gerade, wenn wir es gewohnt sind, mit prophetischem Reden, mit prophetischen Worten umzugehen, dass sich dann im Laufe der Zeit wir merken, das ist oft gar nicht so einfach. Ein prophetisches Wort, wenn man es bekommt, damit richtig umzugehen, so dass das, was in diesem prophetischen Wort an Reichtum, an Schatz beinhaltet ist, auch in der rechten Weise hervorkommt und durchbrechen kann. Wir wissen aus Erfahrung, dass das prophetische Reden missbraucht werden kann, dass es missverstanden werden kann, dass viele Menschen, die ein prophetisches Wort empfangen haben, mit Enttäuschungen zu kämpfen haben und Frustrierungen erleben und alles Mögliche. Es ist nicht so, dass jedes prophetische Wort, das wir bekommen, dann auch in der Weise unser Leben begleitet, wie es eigentlich von Gott gemeint ist. Daher müssen wir mit den prophetischen Reden Gottes lernen, umzugehen. Und das ist auch etwas, was im Neuen Testament von vornherein so gegeben ist. Paulus sagt, prophetische Rede verachtet nicht, dann heißt das ja, dass es eine Verachtung gab, dass es sozusagen auch Missbrauch gab, wo man vielleicht dann auch manches über Bord geworfen hat und gar nicht mehr mit dem prophetischen Reden etwas zu tun haben wollte. Aber das hängt damit zusammen, das erklärt der zweite Satz, wo Paulus sagt, darum prüfet alles und das Gute behaltet. Darum prüfet alles und das Gute behaltet. Ihr Lieben, ich möchte einfach jetzt ein paar Gedanken aussprechen, die mir wichtig sind, und das ist wiederum nur ein Ausschnitt. Bitte versteht das jetzt nur als einen kleinen Ausschnitt von dem, was man insgesamt zu diesem Thema sagen kann. Aber ich möchte das einmal jetzt beziehen darauf, dass wie gehe ich um, wenn ich ein prophetisches Wort empfange? Ich rede jetzt nicht von dem prophetisch Redenden in erster Linie, das kommt natürlich auch vor, sondern ich rede davon, dass jemand zu mir ein prophetisches Wort sagt oder ich direkt eines bekomme, das für mich gilt. Also ich bin der Empfänger und wir als Empfänger, wir müssen ja lernen, in erster Linie mit prophetischen Worten umzugehen, das heißt prüfet. Wenn zu mir jemand etwas prophetisch sagt, dann muss ich es prüfen. Natürlich muss der prophetisch redet, auch prüfen. Das ist ein ganz großes Kapitel, wie der prophetisch Redende mit dem, was er empfangen hat, umgeht. Aber das berühre ich jetzt am Rande nur, sondern mir geht es jetzt mehr darum, verständlich zu machen, dass wir eine Verantwortung haben mit dem, was auf uns zukommt. Also wenn auf übernatürliche Weise ein Wort von Gott freigesetzt wird durch jemanden, manchmal auch direkt durch eigene Träume, aber ich rede jetzt einmal so in diesem Sinne, dass es durch jemanden vermittelt wird und an mich herankommt, dann ist es wichtig, dass wir anfangen zu verstehen, wir müssen es prüfen. Und prüfen ist nicht skeptisch sein. Das hat mit ihm überhaupt nichts zu tun. Denn das Prophetische, das direkte Reden Gottes, also nicht das Reden Gottes durch die Heilige Schrift, die betrifft das jetzt nicht. Es wird nirgendwo gesagt, dass wir die Heilige Schrift kritisch beurteilen müssen, sondern das prophetische Reden. Und das kritische Beurteilen ist eben nicht etwas Negatives, sondern es dient dazu, dass der Reichtum und der Schatz des Prophetischen wirklich herausgearbeitet wird. Und ich liebe das Prophetische. Ich schätze es. Ohne den Prophetischen möchte ich nicht mehr leben. Und die ganze Gemeinde ist geprägt und auch in der Führung dieser Gemeinde von dem Prophetischen. Deswegen rede ich jetzt aus der Wertschätzung der Prophetie, aber eben auch aus der Erfahrung, die ja viele machen, dass sie oft scheitern mit einem prophetischen Wort oder dass es irgendwelche Dinge gibt, wo sie nicht zu Rande kommen. Ausschnitthaft einige Gedanken dazu, wie wir mit dem prophetischen Wort umgehen könnten und sollten, um das Eigentliche dessen, was damit verbunden ist, wirklich hervorzubringen. Das Erste, was ich sagen möchte, ist dies, das prophetische Wort, so wie der Apostel Paulus es hier jetzt indirekt formuliert, das prophetische Wort, das direkt gesprochen wird, hat niemals den Charakter von Unfehlbarkeit. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Das heißt, ich meine es so, nicht dadurch, dass es jemand ausspricht, ist es schon unfehlbar. Es kann tatsächlich, so wie es ausgesprochen wird, genau das sein, was Gott gesagt hat. Ja? Aber es kann nicht beanspruchen von vornherein, sonst würde Paulus nicht sagen, prüfet alles, was prophetisch gesagt wird. Dann wird sich schon auch herausstellen, in diesem Sinne, was wirklich nun auch von Gott wirklich gemeint ist. Das heißt, das Prophetische dürfen wir nicht absolut setzen. Die Bibel müssen wir absolut setzen. Die Bibel ist das Unfehlbare, nicht das direkt prophetische Wort. Und wenn wir wissen, dass es gar nicht diesen Anspruch erhebt, dann hilft es uns schon, dass wir anfangen, mit diesem prophetischen Wort umgehen zu lernen. Das hat einfach den Charakter, dass ja jedes prophetische Wort, das kommt, durch einen Menschen hindurchgeht. Wenn ich es direkt empfange, durch mich, wenn es durch jemanden anderen empfange, durch den anderen. Es geht durch ein Gefäß hindurch, das eben nicht unfehlbar ist. Und weil es durch sündige Menschen hindurchgeht, so durch einen sündigen Kanal, einen nicht unfehlbaren Kanal hindurchgeht, da geschieht es einfach, das ist in der Natur der Sache gegeben, dass dieses prophetische Wort, das von Gott kommt, natürlich beeinflusst sein kann von dem Menschen, der das jetzt empfängt und weitergibt. Es gibt verschiedene Faktoren, die mitspielen in der Art und Weise, wie dann ein prophetisches Wort weitergegeben wird, weitergesagt wird. Und das hängt auch manchmal ab von der Person, die es sagt. Da können Faktoren sich einmischen von der eigenen Gedankenwelt, die diese Person hat. Von der eigenen Haltung, die die Person hat zu einer Sache, über die er gerade spricht. Es kann gefärbt sein von der persönlichen Haltung, die man davon hat. Es kann ein Faktor dazukommen, dass dahinter irgendwo auch mitschwingen eigene Wünsche, manchmal auch sogar ein Ärger. Dass man im Zusammenhang mit dem, was man sagt, eben, dass das auch in dem, der etwas sagt, mitschwingt. Bis dahin, dass das, was vielleicht von jemandem auch gesagt wird, gar nicht letztlich aus Gottes Geist geboren ist, sondern aus der eigenen Seele, aus den eigenen Wünschen, aus den eigenen Fantasien. Das ist möglich. Und das sage ich jetzt nicht damit, dass wir sozusagen von vornherein das prophetische Wort als unglaubwürdig betrachten, sondern ganz im Gegenteil. Das prophetische Wort ist etwas, was Gott schenkt. Er schenkt es, er gibt es, er will es und er er möchte so gerne, dass wir als sündige Menschen mit dem, was auch unmittelbar durch uns hindurchgeht und vielleicht von gefärbt ist, dass wir das herausarbeiten, dass wir das herausfinden. Was ist denn das, was Gott eigentlich wirklich sagen wollte? Und das ist eine Aufgabe, vor der wir alle stehen. Das ist eine positive Sache. Das ist nicht etwas sozusagen Verdächtiges. Wir müssen schon hoffentlich gehen wir da nicht einem prophetischen Wort auf den Leim. Das ist die verkehrte Einstellung. Wir wollen positiv ein Wort ergreifen und anfangen, dieses Wort mit diesem Wort umzugehen. Das heißt, wir denken nach darüber. Wir wägen es ab. Wir tragen es in das Gebet. Wir reden mit Jesus darüber. Wir tauschen aus mit anderen darüber. Und so durch diese ganzen Prozesse und vieles mehr haben wir die Sehnsucht, ich will es wissen, nicht ich will es hoffentlich ablehnen, sondern ich will es erkennen. Ich will wirklich das Gold, das darin ist, auch bekommen. Aber es bedeutet, dass wir selber uns damit beschäftigen. Prophetische Worte, wenn sie in unser Leben hineinkommen, setzt es einen Weg frei. Es eröffnet einen Weg des Nachdenkens und Abwägens und Prüfens im positiven Sinn. Aber so müssen wir auch umgehen damit. Und ihr Lieben, da ist es wichtig auch zu verstehen, jeder, der prophetisch redet, also der zu jemand anderem was sagt, hat eine Verantwortung, es selber zu prüfen, was er jetzt weiter sagt. Und das ist jetzt nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass der es empfängt, also der Adressat, also wenn es mir gesagt wird, ich habe die letzte Verantwortung vor Gott, wie ich mit dem Wort, das mir gegeben wurde, umgehe. Und wenn ich falsch damit umgehe, kann ich nicht dem prophetischen Redenden die Schuld geben. Und auch nicht Gott die Schuld geben. Wenn irgendetwas ist, wo ich nicht weiterkomme oder irgendetwas sich nicht erfüllt oder was auch immer. Das heißt, weil wenn der Herr ein prophetisches Wort freisetzt, ein Reden, eine Botschaft für mich, dann will er es ja mir offenbaren. Dann hat er ja das größte Interesse daran, dass er es mir offenbart. Das heißt, mich setzt er in eine Verantwortung. Mich setzt er in einen Prozess eines Weges, wo wir anfangen müssen, nun damit auch richtig umzugehen. Wir müssen es prüfen, ob der Inhalt dessen, was da gesagt wurde, mit der Heiligen Schrift in Übereinstimmung steht. Das ist meine Aufgabe, das kann ich niemand anderen überlassen. Der Heilige Geist wird in meinem Herzen ein Zeugnis davon geben, ob das, was da gesagt wurde, von Gott ist oder gar nicht von Gott ist. Wir können auch manchmal ein prophetisches Wort ablehnen. Einfach deswegen, weil ein mächtiges Zeugnis in meinem Herzen ist, aus verschiedenen Gründen. Und da gibt es jetzt vieles zu sagen über das Prüfen des Propheten. Ich will nur sagen, dass es auch möglich ist, dass wir müssen nicht erstarren, wenn ein prophetisches Wort auf uns zukommt. Wir dürfen es freudig aufnehmen und dann anfangen, damit umzugehen. Und auch dieses Zeugnis des Geistes in uns wahrnehmen, was dieses Wort ist. Vielleicht erkennen wir es dann auch selber, es ist eigentlich nicht von dem Herrn, sondern es ist vielleicht aus der Seele eines Menschen geboren. Wir erkennen es vielleicht nach 3 Jahren. Ihr Lieben, wenn wir diesen Prüfungsprozess nicht einfach abschließen, sondern sagen, okay Herr, wenn es nicht von dir ist, wirst du mir es zeigen. Und wenn es das mir dann und dann zeigst, ist auch okay. Ich bin nicht darum gefesselt und gebunden. Manchmal braucht es Zeit, um sie sich herausstellt, dass es eigentlich gar nicht von dem Herrn ist. Und dann oft fallen man aus allen Wolken, wenn man irgendwas, was mache ich jetzt damit? Und dann hat man einen Widerstand gegenüber prophetischen Dingen. Vieles wäre dazu sagen. Ich will viele Dinge einfach nur andeuten. Aber es hilft uns, einen Prozess, einen positiven Prozess durchzugehen. Das heißt, als zweites, wir müssen ein prophetisches Wort, wenn es eine prophetische Botschaft, müssen wir interpretieren. Wir müssen es auslegen. Es ist gar keine Frage, dass sozusagen nicht das Wort, wenn es zu uns kommt, von vornherein so oft so klar ist, dass wir ohne nachzudenken, ohne interpretieren, ohne Deutung, von vornherein die Bedeutung dieses Wortes verstehen. Ihr Lieben, manchmal ist das prophetische Wort, das zu uns kommt, nicht wörtlich zu verstehen, sondern es beinhaltet Symbole. Die Dinge, die da vorkommen, ja sogar die Menschen, die da in einem Wort vorkommen, vielleicht in einem Bild oder manchmal auch in einem Traum, sind gar nicht gemein, sie selber, die Dinge, oder die, sondern sie stehen für etwas. Ich muss deuten lernen, ist das jetzt wörtlich zu verstehen oder ist es eine Symbolik? Und wofür stehen diese Symbole? Als der Apostel Petrus in Joppe war und auf dem Dach gebetet hat zur Mittagszeit, hatte er eine Vision. Und da sah er eben ein Tuch, ein leinenes Tuch an vier Zipfeln, die heruntergekommen sind. Und da waren vier füßige Tiere und Kriechtiere und Vögel aller Art und eine Stimme, die zu ihm gesagt hat, schlachte und iss. Ihr Lieben, diese kriechenden Tiere und diese Vögel, war das die Botschaft, dass Gott ihm sagen wollte, du, ich will, dass du ab jetzt nicht mehr koscher isst, sondern dass du auch unreine Tiere isst? Nein, ihr kennt diese Geschichte, das war ein Bild, das waren Symbole. Und der Apostel Petrus musste lernen, es zu verstehen. Als er es gekommen ist, hat sich gewehrt dagegen, hat wirklich gedacht, er soll das jetzt essen. Er hat gesagt, ich esse keine unreinen Tiere. Und die Stimme hat dazu ihm gesagt, was ich für rein erklärt habe, das erkläre du nicht für unrein. Und achte du nicht für unrein. Erst durch das, was dann unmittelbar darauf folgte, dass nämlich von dem heidnischen Hauptmann Boten kamen, die ihn gebeten haben, zu dem heidnischen Hauptmann, der ein Unreiner war in den Augen des jüdischen Volkes, hinzukommen, ist ihm die Bedeutung, die Deutung, die Interpretation aus diesem Bild, das einen symbolischen Charakter hatte, die Tiere und so weiter, ist ihm das deutlich geworden. Und es ist dann zu sehen, wie er darauf reagiert. Jetzt verstehe ich, was dieses Bild gemeint hat. Gott möchte das Wort des Evangeliums nicht nur den Juden, sondern auch den Heidenbringer, den Unreinen. Und ich soll der Einladung der Boten des Cornelius nicht widerstehen, indem ich sage, ich bin ein Jude, ich gehe nicht in dein Haus, weil du ein Römer bist. Sondern Gott wollte mit dieser Botschaft ihm sagen, in einer symbolischen Form, geh hin. Was ich für rein erklärt habe, also auch die Heiden, sind rein, in dem Sinne, dass sie das Evangelium bekommen und dann auch reingemacht werden dadurch. Und auch für sie gilt das Evangelium und so weiter. Ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir sozusagen in der Frage nach der Auslegung, dass wir auch da dem Heiligen Geist Raum geben müssen, dass er uns etwas, was gesagt ist, zu uns interpretiert. Ich sage immer wieder, die Interpretation, die Deutung eines prophetischen Wortes ist ein zweiter Akt der Offenbarung Gottes. Der erste Akt ist, dass das Wort kommt, aber damit ist es noch nicht fertig. Jetzt fängt erst etwas an. Und ich brauche es schon bei der Interpretation, bei der Deutung, die Offenbarung des Heiligen Geistes. Und darum dürfen wir mit diesem Wort, das wir empfangen haben, zu Gott gehen und sagen, Herr, zeig mir, was bedeutet das? Wir können dafür Beispiele im Alten Testament lesen, wo dem Propheten Dinge gezeigt worden sind, symbolisch zum Beispiel, und dann heißt es, Herr, sag mir, was das jetzt bedeutet. Und dann fängt der Herr an, was der Mandelzweig zum Beispiel bedeutet und das, was er gerade gesehen hat. Und wir können ohne weiteres, ihr Lieben, und das ist alles kein Problem, wir dürfen nur keine Probleme daraus machen, sondern die Natur der Sache verstehen, dass wir manchmal auch wirklich in der Gefahr sind, Dinge falsch zu verstehen. Ihr kennt diese wunderbare Geschichte im Neuen Testament von dem Propheten, von Paulus und dem Propheten Agabus. Der Agabus war ein Prophet in Caesarea. Paulus kam zurück von einer Missionsreise und er kam nach Caesarea und er kam dort zu den Jüngern. Und da trat ein Prophet auf namens Agabus und der nahm dem Paulus seinen Gürtel weg. Hat ihm den Gürtel, also von einem Kleid natürlich, ja nicht von einer Hose, nun abgenommen und hat sich selber die Füße gebunden und die Hände gebunden und die Füße gebunden. Und er hat gesagt, dem, prophetisch, dem, der dieser Gürtel gehört, auf den warten Fesseln und Bedrängnisse in Jerusalem. alle, einschließlich des Agabus, haben nun interpretiert, was das bedeutet. Nämlich auch in seiner Anwendung. Nicht interpretieren heißt ja, wie gehe ich damit um? Was, wie wende ich es an? Und sie alle haben sofort gemeint zu wissen, dass dieses prophetische Wort eine Warnung ist für den Petrus, für den Paulus. In dem Sinne, der Herr will dich durch dieses Wort davor bewahren, dass du gefesselt wirst. Darum geh jetzt nicht nach Jerusalem, denn dort wartet es. Und der Herr weise schon und gibt dir eine Hilfestellung, dass du nicht in diese Falle tappst, die dort wartet. Und sie haben ihn angefangen zu überreden mit Worten. Und der Paulus war entsetzt. Es wird auch so irgendwie dargestellt. Und er hat gesagt, was weint ihr denn? Und warum brecht ihr mir mein Herz? So heißt es dort an dieser Stelle. Ich weiß, dass in Jerusalem Bedrängnis auf mich wartet. Und ich bin bereit, nicht nur Bedrängnis in Jerusalem auf mich zu nehmen, sondern auch, wenn ich um des Namens Jesu willen sterbe. Ein Kapitel vorher, das ist in Kapitel 22 und Kapitel 21 in der Apostelgeschichte, steht der interessante Vers, bevor der Agabus kam, hat der Heilige Geist zu Paulus selber gesprochen, in Ephesus, bei der Abschiedsrede vor seinen Jüngern. Und da heißt es dann, der Heilige Geist, er gab mir ständig in allen Städten Zeugnis davon, dass Bedrängnisse und Ketten in Jerusalem auf mich warten. Für Paulus war es nicht eine Warnung, sondern eine Vorbereitung. Versteht ihr den Unterschied? Er hat nicht daraus, der Heilige Geist hat ihm, er war ja der Empfänger des Wortes, er musste ja in eine Entscheidung treffen, was bedeutet das nun? Und er hat erkannt, durch den Heiligen Geist, der ihm Zeugnis gab, ja, es wird sein. Also das prophetische Wort von Agabus war hundertprozentig richtig, aber die Deutung war falsch. Er hat es gemeint als eine Warnung, geh ja nicht hin. Und Paulus hat gesagt, nein. Der Herr bereitet mich darauf vor, dass ich weiß, wohin ich hineinkomme. Und es ist sogar der Wille Gottes, dass ich dort bin und dass ich auch mein Leben vielleicht aufs Spiel setze. Und er hilft mir, indem er mich vorbereitet, nicht indem er mich herausnimmt. Das ist Deutung. Da kann so vieles sozusagen auch an Missverständnissen kommen. Deswegen müssen diese verschiedenen prophetischen Worte auch immer ausgelegt werden. Punkt. Nächstes Faktor in diesem ganzen Zusammenhang, obwohl ich da ja natürlich jetzt viel zu sagen gebe. Aber ein weiterer Punkt, ich will es nur andeuten manches und mit kurzen Beispielen belegen. Das prophetische Wort hat von seiner Definition im Neuen Testament her immer Stückwerkcharakter. Ja, das ist ganz wichtig. Wo Paulus sagt, auch im ersten Korintherbrief, dass er sagt, dass unsere Erkenntnis ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk, sagt Apostel Paulus. Unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Und dieses Stückwerk, das hat nun natürlich auch verschiedene Aspekte, die ich jetzt gar nicht alle anführen kann. Wie es gemeint ist, vielleicht nur ganz kurz so andeutungshaft, das Stückwerkhafte eines prophetischen Wortes soll einfach zum Ausdruck bringen, ihr Lieben, dass in jedem prophetischen Wort nicht alles gesagt wird, was Gott zu einem Thema sagen möchte. Wenn Gott zu mir spricht über mein Leben, über meinen Dienst, über meine Berufung, über meine Familie, über meinen Beruf oder in was auch ich hinein. Es ist immer nur ein Puzzle. Es ist nie das Ganze. Das Problem, das wir in der Deutung haben von prophetischen Worten, ist, dass wir sehr oft geneigt sind, dass wir das Puzzle zum Ganzen machen. Das heißt, ich bin mit meinem Leben vor Gott immer mehr und größer als jedes einzelne prophetische Wort, das in mich hineingeht. Es hat immer nur einen Stückwerkcharakter. Es betrifft immer nur einen Teil einer Sache, beleuchtet etwas in meinem Leben, etwas in meinem Dienst, etwas. Das ist sehr, sehr wichtig, aber es ist nicht das Ganze. Und wir dürfen nicht uns daher so in dieser Weise, das ist eine große Gefahr, mit einem prophetischen Wort, das wir bekommen, so identifizieren, dass wir unser ganzes Leben auf dieses eine Wort bauen und gründen. Und wir denken, das ist das Eigentliche, was Gott über mich gesagt hat. Nein, er sagt viel, viel mehr. Er sagt 100-mal mehr durch die Heilige Schrift als durch prophetische Worte zu uns. Und manchmal gewinnt dann ein Wort so einen Stellenwert in unserem Leben, dass wir uns sozusagen daran hängen, wie wenn es unser ganzes Leben wäre. Und dieses Hängen in einem falschen Sinne, nicht das positive Nachjagen, das ist etwas Wichtiges, aber sich das Hängen, sich damit identifizieren und das Ganze sozusagen zu verstehen, wie wenn es nun alles wäre, was Gott zu diesem Thema sagt, da liegen viele Gefahren drinnen. Manchmal ist es auch so, dass das Stückwerkcharakter auch in diesem Bereich zu sehen ist, dass wenn Gott ein Thema in einem prophetischen Wort anschneidet, dann ist auch innerhalb dieses Themas dieses eine Wort auch nur ein Stück. Es ist nur auch in diesem Thema, ja, wenn er von meinem Dienst redet oder von irgendetwas, dann ist auch nicht mein komplette Sache meines Dienstes dem Herrn gegenüber gemeint, sondern es ist ein kleines Stück daraus. Vielleicht ist es so, dass der Herr mit einem prophetischen Wort etwas anfängt zu sprechen, einen Anfang setzt in eine Richtung. Und wir sind darauf angewiesen, dass der Herr noch weiter und weiter und weiter seine Offenbarung uns gibt. Nicht nur durch prophetische Worte, sondern durch vieles andere, wie der Herr redet. Aber es ist eben ein Stück, ein Puzzle. Und jetzt ist es notwendig, dass zu diesem Puzzle noch viele andere hinzugefügt werden. Und nur wenn diese hinzugefügt werden, und das geht auf dem Weg, wenn ich mich hineinbegebe, und wenn es nur die ersten kleinen Schritte sind, dann wird die Leiter hochfahren und er wird weitersprechen und weitersprechen. Und das meint auch, wenn ein prophetisches Wort uns gegeben wird, dann ist es immer oder meistens, ja vielleicht immer, etwas, was uns ganz stark in die Abhängigkeit von Jesus bringt. Ich sage, wenn ein prophetisches Wort in meinem Leben freigesetzt wird, dann zieht mich Jesus noch näher an sich heran. Und wenn es nur ein kleiner Detail ist, weil ich brauche ihn mehr. Ich brauche ihn jetzt, dass er mir mehr offenbart. Ich sage nicht, danke Herr, das war jetzt alles, okay. Sondern ich brauche ihn jetzt mehr, weil ich verstehe, das ist ein erstes Reden. Ich brauche ein zweites, ich brauche ein drittes, ich brauche ein viertes Reden. Und das heißt, es muss nach vorne hin offen sein. Offen sein, dass der Herr diese Dinge, die er anfängt, in uns zu reden, zu entfalten. Und wie dann, was dann am Ende herauskommt, das mag etwas sein, was wir uns nie so vorgestellt haben. Aber wir müssen sozusagen das Stückhafte des Prophetischen auch erkennen und immer nur dem auch folgen, was hier sozusagen nun offenbart ist und das andere offen lassen. Die Offenheit nach vorne ist ganz wichtig. Es gibt das auch umgekehrt. Manchmal ist ein prophetisches Wort so, dass es umgekehrt ist. Nämlich, es malt so eine große Landschaft für mich, ein großes Thema für mich. So, aber dieses große Bild, das mehr sozusagen die Endphase dieser Prophetie uns vor Augen führt, das ist dann etwas wie ein unscharfes Bild. Und es sagt noch gar nichts aus über die ersten Schritte. Und wenn wir so ein großes Bild oft haben, haben wir das Gefühl, ich möchte am liebsten hineinhupfen, gleich in diese letzte Erfüllung, obwohl ich nicht einmal noch weiß, was diese letzte Erfüllung ist. Es ist aber gar nichts gesagt über die kleinen Schritte, die es nun bedeutet. Und dass wir nun angewiesen sind, dass der Herr uns anfängt zu offenbaren, die nächsten Schritte, den nächsten Schritt. Und im Gehen wird immer ein Puzzle dazugefügt und das große Bild wird klarer. Und es kann sein, dass es dann im Endeffekt anders aussieht, als ich es im ersten empfunden habe. Der Prophet, der Apostel Philippus, um ein erstes Beispiel zu geben, wo Gott anfangs Dinge zeigt. Der Prophet Apostel Philippus, in der Apostelgeschichte wird es berichtet, bekam ein prophetisches Wort und das lautete: Steh auf und geh auf die Straße, die von Jerusalem nach Süden führt, nach Gaza, eine Straße, die öde ist. Punkt. Es gab keine weitere Offenbarung. Das war das Erste. Und Philippus war gehorsam und ging auf diese Straße. Und als er auf diese Straße ging, da sah er einen Wagen, da saß der Finanzminister von Äthiopien drinnen und er las gerade ein Buch. Jetzt kam der zweite Offenbarung, eine fortlaufende Offenbarung. Geh hin zu diesem Wagen und halte dich eng an diesem Wagen. Nicht mehr, nur das. Apostelgeschichte 8. Und er geht hin und wie er hingeht, da sieht er, dass er da sitzt und dass er liest etwas aus den prophetischen Büchern. Und nun gibt ihm Gott weitere Offenbarungen, indem er ihn dazu bringt zu fragen, was liest du denn da? Verstehst du überhaupt, was du da liest? Und dann antwortet der Finanzminister, nein, ich verstehe gar nicht, wie soll ich auch verstehen, wenn mir es niemand erklärt? Und er bittet ihn hineinzusetzen und dann fängt der Philippus an, ihm zu erklären über Jesaja 53, das ist die Stelle. Das war ein drittes Teil von Offenbarung, aber im Gehen. Und dann zum Schluss drängt der Geist Gottes sie, dass dieser Äthiopier getauft wird. Und das war eine vierte Offenbarung. Auf dem Weg, wie sich Dinge entfalten. Gott hat nicht dem Philippus gesagt, geh auf diese Straße, dort wirst du den Kämmerer treffen, halte dich zu diesem Wagen, erklär ihm, was Jesaja 53 bedeutet und am Ende sollst du ihn taufen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Einen Schritt nach dem anderen. Jedes war ein Puzzle, jede Offenbarung war ein Puzzle für das Größere. Manchmal gibt Gott etwas Größeres und wir müssen die kleinen Schritte irgendwo erkennen. Ich werde nie vergessen, wie wir hier in diesem Vorhalle da draußen eine Versammlung hatten, 1993. Da war das Ganze noch gar nicht fertig. Da kam eine Gruppe aus Kansas City, da war ein Pastor, Charles Lynn, und der gab uns eine Prophetie. Und er sagte, ich sehe, wie Delegationen von Juden aus der ganzen Welt hierher kommen. Sie werden in diesem Raum sein und sie werden schön angezogen sein, wie bei einem Empfang, und Säfte trinken. Und es wird ein Wort an Juden in die ganze Welt von diesem Wort ausgehen. Das war ein größeres Bild, ja, dieses Wort. Aber dieses Wort hat überhaupt nichts gezeigt, warum das so sein wird, wie das geschehen wird und wie es letztlich wirklich ausschaut. Es war nur eine Malerei, die nicht sozusagen in ihren Details überhaupt nicht klar war. Aber dieses Wort hat nun uns dazu geführt, dass wir anfangen mussten, damit umzugehen. Einfach umzugehen und zum Herrn zu gehen. Herr, was heißt das jetzt für uns? Und gib uns die notwendigen Offenbarungen, Zusatzoffenbarungen, damit wir einen Weg gehen können. Und dann hat sich durch viele, viele, viele zusätzliche prophetische Offenbarungen über 2-3 Jahre hinweg ein Schritt nach dem anderen gegeben, der dann dazu geführt hat, dass wir die Holocaust-Überlebenden unserer Stadt hier eingeladen haben. Das war alles nicht im Detail vorgegeben, aber der Herr hat es uns nacheinander offenbart, bis hin, wie die ganze Sache dann aussieht. Und was daraus wird, und das ist jetzt immer noch in Erfüllung, es geht immer noch ein Stück weit etwas von diesem Sache in Erfüllung. Versteht ihr, was ich meine? Alles hat stückhaft Charakter, was der Herr prophetisch sagt. Entweder er sagt ein kleines Detail am Anfang oder er malt zunächst ein Bild und dann muss er uns helfen, dass wir das verstehen. Und wenn wir, wie dieses Wort freigesetzt wurde von diesem Charles Lynn, hieß er, über die Delegationen, wir haben keine Ahnung gehabt, wie es war, wie es sein würde. Wir haben es erst gewusst, wie es passiert ist. Und wir haben so viel erlebt, wie sozusagen im Einzelnen der Herr dann auch hier gewirkt hat und geholfen wird. Also das prophetische Wort ist immer auch ein Stück Werk. Eine weitere Sache, die fertige, ich werde schon rechtzeitig aufhören, auch wenn ich mit meinen Punkten nicht zu Ende komme, das ist nicht so wichtig, wir können das auch ein anderes Mal, ist, dass etwas passiert immer, und ich behaupte, dass es immer passiert. Wenn jemand ein prophetisches Wort bekommt, kann er gar nicht anders, als dass sofort mit diesem prophetischen Wort eigene persönliche Vorstellungen sich verbinden. Das passiert einfach, ihr Lieben. Das kann man gar nicht verhindern. Das geht automatisch. Da fängt es an, in einem selber sozusagen sich Gedanken zu machen, was das nun sozusagen bedeuten könnte, und Vorstellungen kommen. Und das ist ja gar nicht schlecht, ihr Lieben. Nur wir müssen es wissen und darauf aufpassen, dass wir darauf achten, wenn dann Gedanken kommen, dass wir uns dessen bewusst sein, ist das jetzt das Wort, von dem wir da reden, oder sind da jetzt schon Vorstellungen dazugekommen, nämlich wie wir uns das ausmalen, was das nun bedeutet und wie es gemeint ist. Und dass wir sozusagen hier immer wieder dabei uns entdecken, dass wir in der Gefahr stehen, in dieses prophetische Wort selber etwas einzubringen und es mit gewissen Brillen zu lesen. Und der Herr muss uns diese Brillen offenbaren, dass wir sozusagen etwas eintragen, was, oder hineinlesen in dieses Wort, was es eigentlich gar nicht sagt. Da ist unsere Vorstellungswelt. Da gäbe es sehr viel zu sagen, ja. Nur, ich will es nur sagen, vielleicht ein Beispiel. Als meine Frau Uli, ja, 16 Jahre alt war, hat sie dieses prophetische Wort bekommen, einer Berufung für Israel. Und diese Berufung für Israel war verbunden mit einem Wort der Heiligen Schrift. Und dort war die Berufung des Hesekiel, und in dieser Berufung hieß es zum Beispiel unter anderem: Ich sende dich zu den Kindern Israel, sie haben steife Nacken und einen starren Hals, und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, und dann gibt es noch so vieles mehr. Ihr Lieben, was passiert ist, ist Folgendes. Die Uli hat dieses Wort, ich sende dich zu den Kindern Israel, hat sie hineingelesen, ich sende dich nach Israel. Und das geht ganz schnell. Man verbindet die Vorstellung, wo sind denn die Juden? Natürlich in Israel, also gehe ich nach Israel. Und ihr ganzer Fokus, aber das stand nicht in diesem Wort. Sie hat dieses Wort natürlich nicht in der Weise, sie war noch sehr jung, bewogen und abgewogen und auch sozusagen immer wieder gedacht, ich muss es freihalten von eigenen Vorstellungen. Sie war so froh, dass sie es verstanden hat, und sagt, ja Herr, ich gehe nach Israel. Und dann hat sie nur darauf gewartet, bis die Türen offen waren, nach Israel zu gehen. Und es war nicht gemeint als ein Wort, dass sie nach Israel geht und dort lebt und dort eine prophetische Berufung hat, sondern es war ein Dienst an Juden, wo immer die sind. Es war nicht von Israel gemeint, aber sie hat nun alles daran gesetzt, nach Israel zu gehen. Als wir uns kennengelernt haben, hat sie auch mich versucht zu überzeugen, wir müssen nach Israel gehen. Ich habe gesagt, was soll ich in Israel machen? Ich bin ein evangelischer Pfarrer. Was soll ich? Nein, ich habe diese Vision, und das war eine Sache, wo sie dann eine Bibelschule sogar machte. Mit dem Zweck, ich gehe nach Israel und ich muss mehr wissen über die Bibel und über dieses Land. Und sie hat auch sozusagen gedacht, ja, wir werden einmal gemeinsam in Israel. Irgendwann wird der Herr auch mich schon dazu bringen, dass wir gemeinsam nach Israel gehen. Und diese ganze Sache mit Israel war in diesen Teilen ein Krampf. Es wurde zu einem roten Tuch für mich. Wenn sie nur von Israel gesprochen hat, habe ich alle Haare aufgestellt, ja. Und es ist für sie, sie hat dann, noch bevor wir geheiratet haben, hat sie so quasi aus Alibi, dann ist sie nach Israel gefahren und ist ein Dreivierteljahr in Israel gewesen. Aber dann ist sie da wieder zurückgekommen. Aber das war alles ein Versuch. Und wie sie dann geheiratet hat, hat sie wirklich gedacht, sie hat ihre Berufung verpasst. Und die Berufung, und dieses prophetische Wort ist gestorben. Und durch Gottes Gnade hat er es dann auferweckt, indem er uns das richtige Verständnis gegeben hat, wie das dann mit dieser Prophetie, die ich gesagt habe, dann mit dem Charles Lynn und den Holocaust-Juden, da hat es dann begonnen. Und plötzlich, nach 35 Jahren, hat es angefangen, dass diese Prophetie in die eigentliche Erfüllung kam, so wie Gott es gedacht hatte. Was hätten wir uns, oder vor allem Sie, an Schmerz und an verkehrten Wegen und an Sterben und was auch immer damit verbunden ist, erspart, wenn Sie von Anfang an das richtig verstanden hätte? Versteht ihr, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir sind in der Gefahr, mit eigenen Vorstellungen Dinge sozusagen in eine Richtung zu führen, wo wir dann nicht mehr herauskommen oft. Und darum, wenn wir von vornherein offen halten, Herr, was meinst du eigentlich damit? Das ist es, dass wir, auch wenn es vielleicht sehr klar erscheint, immer noch in der Bereitschaft sind, Herr, du kannst mich jederzeit an jeder Station korrigieren, wenn ich etwas missverstanden habe. Und ich bin bereit, es zu hören. Ich bin bereit, es zu hören und mich dann so führen zu lassen. Offenbare mir, wo ich in der Gefahr stehe, etwas aus etwas zu machen. Das Problem ist dabei, dass wir, wenn wir mit unseren eigenen Vorstellungen und zu stark diese prophetischen Botschaften an uns verbinden, dann legen wir die Prophetie fest. Dann legen sie auf etwas fest, was nicht der Prophetie entspringt, sondern meinen Vorstellungen. Und ich denke, so muss es sich erfüllen, wie ich es verbunden habe. Und wenn es dann nicht so ist, dann bin ich ziemlich deprimiert. Und dann denke ich mir, ach, diese prophetischen Worte, die haben doch alle keinen Zweck. Und es ist eine ganz wichtige Sache, ihr Lieben, dass wir das verstehen, was an Bindungen oft kommen durch falsche Vorstellungen, die wie ein Gefängnis sind, in das wir uns selber eingesperrt haben und Gott nicht mehr die Freiheit geben, dass er seine Prophetie, sie gehört ja ihm, dass er sie so entfaltet, wie er es eigentlich gemeint hat. Dann kommt dazu, muss ich den Turbogang einlegen, dann kommt dazu, dass vieles davon eben auch verbunden ist mit einem Zeitfaktor. Ihr Lieben, jedes prophetische Wort hat eine perfekte Zeit der Erfüllung. Ihr lest in der Bibel das so oft. Und als die Zeit erfüllt war, da trat das ein, was Gott schon prophezeit hat. Er hat es prophezeit, aber es gibt einen Zeitpunkt, wo er die Dinge in Erfüllung bringt, nach dem, wie er das möchte. Und ihr Lieben, da setzt natürlich bei uns sehr viele Fehlerquellen wieder ein, im Umgang mit prophetischen Worten, weil wir einfach nicht die Geduld haben, abzuwarten, wann der richtige Zeitpunkt ist, wo etwas in Erfüllung geht. So wie der Abraham, dem Gott gesagt hat, du wirst einen Sohn gebären. Und nach so und so vielen Jahren, nach 20, 30 Jahren, hat sich immer noch nicht erfüllt. Dann kommt die Situation, wo man versucht, es nachzuhelfen, selber nachzuhelfen, dass eine Prophetie in Erfüllung ist. Er hat dann mit der Magd von der Sarah, der Hagar, ein Kind gezeugt und er hat dieses Kind dann als das verheißene Kind genommen. Aber Gott hat gesagt, nein, das ist nicht das Verheißene. Das ist das, was du gezeugt hast. Das ist fleischlich sozusagen gezeugt. Das ist nicht die Verheißung. Und so ist es oft und oft, da gibt es jetzt auch viele Beispiele, die man erzählen könnte, wo der Zeitfaktor eine wichtige Rolle spielt, dass wir abwarten können, wann der Zeitpunkt, der richtige von Gott gesetzte Zeitpunkt ist, dass etwas in Erfüllung geht. Jetzt sage ich noch etwas. Manchmal geht ein prophetisches Wort, wenn es empfangen wird wenn es mir gesagt wird, also ein prophetisches Wort, das wir bekommen, wenn es auf uns zutrifft, also wenn es erfolgt, wenn ich anfange zu hören, beginnt oftmals ein Prozess, wo genau das Gegenteil von dem geschieht, was in diesem prophetischen Wort beinhaltet ist. Aber wirklich genau das Gegenteil. So dass man den Eindruck hat, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Der Herr hat mir das und das gesagt. Genau das Gegenteil von dem tritt ein. Und es führt uns in eine Situation einer echten Erschütterung. Ihr Lieben, das ist jetzt ein Wort, das ich sehr deutlich sagen möchte. Manchmal sind prophetische Worte, haben den Charakter und von Gott her so gedacht, dass sie uns erschüttern. Also nicht negativ, sondern sehr positiv. Dass sie etwas sozusagen, es ist wie ein Schütteln, dieses prophetische Wort, und in der Weise, wie wir es dann dem prophetischen Wort nachgehen und nachjagen, was immer wichtig ist, ja, dass wir merken, auf diesem Weg, da ist nicht alles glatt und eben, sondern das sind plötzlich Erschütterungen, mit denen ich umgehen muss. Ihr Lieben, als der Mose den Auftrag bekam, dass er das Volk Israel aus Ägypten herausführen sollte, er ist zu dem Volk Israel gegangen aus der Wüste zurück und hat ihnen gesagt, ihr lieben Leute, der Herr hat mir den Auftrag gegeben, euch aus der Sklaverei herauszuführen in das gelobte Land. Juhu! Dann ging er zum Pharao und hat ihm gesagt, Pharao, Gott hat gesagt, du sollst das Volk Israel freilassen. Und er hat gesagt, kommt nicht in Frage. Was war die Folge? Er hat die Unterdrückung des Volkes Israel noch schlimmer gemacht. Er hat es erschwert. Er hat gesagt, befohlen, dass die Israeliten, die da die Ziegel machen aus dem Stroh, dass sie jetzt von jetzt an das Stroh nicht mehr geliefert bekommen, sondern sie müssen selber das Stroh sammeln, müssen aber pro Tag dieselbe Anzahl von Ziegeln machen. Also eine unglaubliche Erschwertes. Und die haben gestöhnt und geschrien. Und haben natürlich dem Mose gesagt, na was ist jetzt? Du hast gesagt, der Herr wird uns aus dem Land führen. Und was ist die Folge? Es wird schlimmer. Genau das Gegenteil. Die Unterdrückung wird noch schlechter. Und sie haben Mose abgelehnt. Auch sein prophetisches Wort abgelehnt, weil es in die gegenteilige Richtung ging. Bis dann nach der 10. Plage es umgekehrt wurde. Ja. Aber ihr Lieben, denkt an die Geschichte von Josef. Der Josef hatte zwei Träume, in denen Gott ihm prophetisch gesagt hat, dass er eines Tages regieren wird. Über seine Brüder und sogar über seine Eltern regieren wird. Ihr kennt die Geschichte, brauche ich jetzt nicht genau ausführen. Und nachdem diese Worte ergangen sind, was ist passiert? Alles in die gegenteilige Richtung. Er landet in der Grube. Die Brüder werfen ihn in die Grube. Das ist nicht regieren über die Brüder, das ist genau das Gegenteil. Die Brüder, zweite Station war, die Brüder haben ihn verkauft. Er kam in die Sklaverei, noch weiter weg von der Erfüllung dieser Prophetie. Dann hat er dort ein bisschen ein Ansehen gewonnen und dann war die Geschichte mit der Potiphar, mit dem fürchterlichen Missverständnis, wo landet er? Im Gefängnis, nicht nur, dass er Sklave war, sondern war es in einem stinkenden Gefängnis, wo die Menschen oft wirklich verrottet sind. Keiner hat sich gekümmert, er war vollkommen vergessen. Er war am untersten Punkt, das war doch genau das Gegenteil von dem, was Gott ihm versprochen hat. Und dann kam erst der Punkt der Wende, wo dann Gott ihn herausgeführt hat und erhoben hat, sodass er wirklich der Vizekönig von Ägypten geworden ist und dann diese Sache alles passiert ist, ihr Lieben. Prophetische Worte sind oftmals ein Test. Wenn Gott Prophetie freisetzt, dann hat er großes Interesse daran, dass er uns auf dem Weg der Erfüllung testet. Er testet mein Vertrauen. Ob ich Gott noch vertraue, auch wenn es in die gegenteilige Richtung geht. Er testet, ob ich festhalte an dem Wort, auch wenn die ganzen Umstände in die Gegenrichtung gehen. Er testet meine Treue. Er testet mein Ausharren und vieles mehr. Es ist so oft, dass Gott es zulässt. Manchmal ist auch der Feind, der da was in den Weg legt. Aber oft ist es auch Gott, der daran interessiert ist. Ihr Lieben, Gott ist manchmal mehr interessiert an meiner Treue als an meinem Erfolg. Also, dass ich dann in diesem Erfolg lebe. Natürlich ist er auch interessiert. Aber die Treue, die will er prüfen. Er will es testen. Und deswegen passiert es oft, dass es genau in die gegenteilige Richtung geht. Und das ist ein wunderbarer Test für uns. Und darum ist es wichtig, dass wir dann in diesem Test, vor allem wenn es dann ganz unten ist, nicht alles wieder wegschmeißen. Sondern sagen, Herr, ich sehe, was passiert. Und es ist ein großer Angriff auf meinen Glauben. Aber ich halte fest. Und ich überlasse es dir, wie du es hervorbringst. Ich fange nicht an, jetzt selber Dinge zu machen, damit ich aus diesen Umständen herauskomme. Ein Gedanke noch, ja. Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal in gewissen Situationen herausgefordert sind, ein prophetisches Wort, das uns gegeben ist, dem Herrn zurückgeben müssen auf den Altar. Das heißt nicht, dass es nicht vom Herrn war. Ganz im Gegenteil. Wenn es auf dem Altar liegt, kann es manchmal erst wieder auferstehen. Manchmal will der Herr, dass wir ein prophetisches Wort auf den Altar legen, und zwar in folgenden Situationen, die mit dem zu tun haben, was ich vorher gesagt habe. Manchmal ist ein prophetisches Wort so, dass wir es mit Vorstellungen versehen, die nicht vom Herrn sind, und wir verrennen uns. Wir kommen in eine Sackgasse. Wir kommen nicht weiter. Wir merken, wir haben da irgendwas falsch verstanden. Und es schmerzt uns. Und es ärgert uns. Und wir wissen nicht, wie damit umzugehen. Das ist eine Situation, wo wir sagen, Herr, ich werfe das nicht alles weg. Ich lege es auf den Altar. Und ich bitte dich, dass du von Punkt Null wieder anfängst, mir es zurückzugeben, so wie der Abraham seinen Sohn bekommen hat, den er auf den Altar gelegt hat. Manchmal ist es so, dass wir uns so hineinverbissen haben in eine Prophetie, weil wir unsere ganze Identifikation mit einer Prophetie verbunden haben, dass die Prophetie selber zu einem Gefängnis wurde, aus dem wir selber nicht mehr rauskommen. Weil wir selber uns gebunden haben mit einem prophetischen Wort und den Vorstellungen damit verbinden und wir sehen, es kommt nicht, es kommt nicht, es kommt nicht und es bedrückt uns immer mehr und wir spüren die Fesseln, die wir uns selber angelegt haben und doch da legen wir es zurück. Die größte Gefahr ist, dass wir in diesen Situationen es wegschmeißen. Schmeißt nicht Prophetien weg. Auch wenn sie sich nie erfüllt haben bis jetzt. Oder wenn wir diesen oder jenen Eindruck, außer der Herr hat offenbart, dass es gar keine Prophetie von ihm war. An denen müssen wir nicht festhalten. Die dürfen wir auf die Seite legen. Vor allem Prophetien, die nicht von ihm waren. Aber manchmal müssen wir zurückgehen an den Punkt Null, an den Anfangspunkt. Das meine ich jetzt mit Opfern, ja? Sondern an den Punkt Null. Herr, ich habe da was missverstanden. Irgendwas ist da passiert mit dem Wort. Und dann lassen wir es Gott zu, dass er wieder neu anfängt, mit uns zu reden und uns zu reinigen. Manchmal müssen wir Buße tun. Echte Buße, dass wir sein prophetisches Wort manchmal missbraucht haben. Durch die Dinge, die wir damit verbinden und so weiter und so fort, von denen ich geredet habe. Und dann ist es erst freigesetzt, dass es kommt. Ihr Lieben, das prophetische ist etwas Wunderbares. Und es ist nichts Kompliziertes. Versteht ihr? Alles das, was ich jetzt gesagt habe, das ist nichts Kompliziertes, sondern es ist etwas Spannendes. Das ist ein großer Unterschied. Spannend heißt, es setzt mich auf einen Weg. Und auf diesem Weg in die Erfüllung, die ich mit dem Herrn gehe, bin ich ständig im Hörkontakt zu dem Herrn. Herr, bin ich richtig? Herr, korrigier mich. Herr, wie hast du es gemeint? Herr, was ist der nächste Schritt? Und so gehe ich eins nach dem anderen vor. Und dann an einer Stelle, wo sagt er mir vielleicht, oh, das war gar nicht ein Wort von mir. Das war etwas, was aus dem Herzen von irgendjemandem geboren wurde. Ja, dann darf ich das einfach auf die Seite legen. Und es ist kein Schaden. Ich gehe ja mit Jesus. Er lässt mich ja nicht sozusagen im Stich. Und wenn ich richtig umgehe, dann ist das prophetische etwas unglaublich Kostbares. Lasst uns das Prophetische schützen, bewahren und reifen lassen und in einer reifen Weise damit umgehen. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du mit uns in einer wunderbaren Weise vorangehst. Und dass du nicht nur in deinem Wort in der Bibel zu uns gesprochen hast, sondern auch übernatürlich sprichst, in unsere Situation hinein, sehr aktuell zu dem, was du mit uns vorhast. Und Herr, wir schätzen das, wir danken dir, wir freuen uns über jedes Wort, das aus deinem Munde kommt und wir möchten es, dass es in der Weise durchbricht, wie du es wirklich gemeint hast. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns hilfst, dass alles das geschieht, dass wir so umgehen mit diesem Wort, dass es gereinigt wird und dass das Gold zum Glänzen beginnt und dass das alles das effektiv wird, wozu es gesandt worden ist, dass es sich tatsächlich erfüllt. Wir wollen da in der Erfüllung mit dir zusammenarbeiten und nicht gegen dich arbeiten. Wir wollen das prophetische Wort nicht aus deiner Hand reißen und uns zu unserem eigenen Sache machen, unsere eigene Hand nehmen. Wir wollen es in deiner Hand lassen und uns von deiner Hand führen lassen, dass genau das herauskommt, was du dir gedacht hast. Danke, Herr, dass du auch heute so zu uns sprichst. Amen.